Er ist der schnellste Mann der Welt. Bei den Olympischen Spielen 2008 in Peking stellt er seinen eigenen Weltrekord ein und sorgte für Aufregung. Vielleicht haben Sie die Bilder vor Augen, als er beim 100-Meter-Lauf nach 80 Metern so auf die Brust klopfte, sich umschaute nach seinen Gegnern und sogar ein wenig das Tempo verlangsamte. Zudem hatte er, so las ich, seine Schnürsenkel offen. Ein Jahr später war er noch schneller und pulverisierte seine eigenen Weltrekorde über 100 und auch über 200 Meter. Als einziger Mensch der Welt läuft er unter 9,6 Sekunden über die 100 Meter und auch die 200 Meter gerade mal in 19,19 Sekunden. Diese Weltrekorde stehen bis heute. Usain Bolt, Sie kennen ihn vielleicht und haben ihn vor Augen, diesen Jamaikaner, er elektrisiert die Massen aller Zeiten. Seit Beginn der Olympischen Spiele der Antike, seit 776, ist es so, dass die Schnellsten uns elektrisieren. Und ich denke, dass auch Paulus die Olympischen Spiele des Altertums verfolgt hat. Wer war der schnellste Sprinter, der stärkste Ringer? Diese Fragen werden auch in der griechischen Hafenstadt Korinth ein Thema gewesen sein. Thema Sport ist ja immer interessant. Und die Parallelen zwischen dem christlichen Glauben und dem Laufen und Boxen haben Paulus besonders inspiriert zu seinen Versen aus dem 1. Korintherbrief im 9. Kapitel, dem Predigttext für den heutigen Sonntag. Paulus schreibt: Ihr wisst doch, dass an einem Wettlauf viele teilnehmen, aber nur einer bekommt den Preis, den Siegeskranz. Darum lauft so, dass ihr den Kranz gewinnt. Alle, die an einem Wettbewerb teilnehmen wollen, nehmen harte Einschränkungen auf sich. Sie tun es für einen Siegeskranz, der vergeht, aber auf uns wartet ein Siegeskranz, der unvergänglich ist. Darum laufe ich wie einer, der das Ziel erreichen will. Darum kämpfe ich wie ein Faustkämpfer, ein Boxer, der nicht daneben schlägt. Ich treffe mit meinen Schlägen den eigenen Körper, sodass ich ihn ganz in die Gewalt bekomme. Ich will nicht anderen predigen und selbst versagen. Liebe Sportbegeisterte und liebe Sportmuffel und liebe Leute, die ihr so dazwischen seid, irgendwo, es scheint, als sei Paulus vom Geist des Wettstreites ergriffen. Er schreibt den Korinthern: Nur einer bekommt den Preis, den Siegeskranz, darum lauft so, dass ihr den Kranz gewinnt. Reibt sich ein bisschen mit der Lesung eben, wo Jesus sagt, dass die Letzten die Ersten sein werden. Aber ich möchte mal den Akzent hier wirklich aufnehmen, was Paulus hier, wie er uns herausfordert. Mit anderen Worten, wir hatten es eben in dieser ABBA-Version, The Winner Takes It All. Wahrscheinlich spielt das Lied, bei mir spielt das im Hintergrund mit. Obwohl es eine andere Situation ist, da ist eine Frau, die unterliegt. Aber das wäre mal ein anderes Thema. Können Sie sich Paulus als Läufer vorstellen? Die Hinweise in seinen Briefen auf seine schwache Gesundheit haben mir immer das Bild vermittelt, dass Paulus kein guter Sportler zumindest war. Vielleicht so ähnlich wie das Churchill zuschreiben, aber stimmt wohl gar nicht. No sports, ne? Das hat ihn so lange durchhalten lassen. Und der Whisky, sagt er. No sports, doch sports. Was ist eigentlich mit diesem Paulus los? Usain Bolt übrigens hat auch, so las ich, eine verbogene Wirbelsäule. Und von dem angeschlagenen Paulus erfahren wir, dass er mehrfach durch Kleinasien gewandert ist, von Jerusalem aus weite Strecken bis nach Griechenland und Italien dann zu Fuß und mit dem Schiff zurückgelegt hat. Ich glaube nicht, dass er ein Bewegungsmuffel war. Ich entnehme seinen Zeilen hier, dass er zumindest sportaffin, wenn nicht sogar sportbegeistert ist. Und ich glaube, er hätte sich auch für Borussia Dortmund stark gemacht, so nehme ich an, wenn ich das mal so sagen darf. Also für wirklich gute Mannschaften. Paulus ist trotz seiner körperlichen Schwächen ein ziemlich zäher Hund, würde ich mal denken. Er hat das hier deutlich durchblicken lassen. Er ist fasziniert von Siegertypen. Paulus schreibt: Ihr wisst doch, dass an einem Wettlauf viele teilnehmen, aber nur einer bekommt den Preis, den Siegeskranz. The winner takes it all. Heute ist das Anlass, da gibt es auch Trostpreise im zweiten und im dritten, die Goldmedaille in Bronze und Silber. Aber wenn einer Meister werden kann, und das will ich nochmal aufnehmen, das schöne Bild, wenn der BVB es doch noch schaffen sollte, dann kennt die Euphorie keine Grenzen. Und so ist es, glaube ich, bei den Olympischen Spielen immer noch. Der Sieger zählt, der die Goldmedaille hat, bleibt im Gedächtnis. Über den wird gesprochen, der bekommt millionenschwere Werbeaufträge, lukrative Auftritte und Angebote. Und so ist es auch bei Usain Bolt, der sahnt immer ab, wo er auch auftritt. Paulus fordert seine Gemeinde heraus. Ich bringe das jetzt mal wirklich auf den Punkt. Gegenüber dem, was wir eben aus dem Weinbergsgleichnis gehört haben, Siegertypen sollen wir werden. Lauft so, dass ihr den Kranz gewinnt. Ja, die Sieger der Wettkämpfe wurden auch damals bei den Olympischen Spielen wie die Helden gefeiert. Sie wurden privilegiert durch Steuerbefreiung, Geldprämien, Geschenke, bürgerliche Ehrenrechte und große Begräbnisse. Hatte Paulus das im Sinn? Nein, so ein einfacher Lorbeerkranz. Es geht ihm eher um diesen Erster zu sein, Christ sein, tatsächlich etwas, wo es darum geht, dabei, nicht nur dabei zu sein, sondern tatsächlich ganz vorne zu sein. Aber ist das wirklich zutreffend? Christ sein, ein Kurzstreckensprint unter Umständen mit nur einem Gewinner, wie wir eben hörten im Weinbergsgleichnis. Jesus sieht es offensichtlich, bricht das nochmal, diesen Gedanken. Die Ewigkeit bei Gott nur für die Schnellsten, die besten Christen. Ein gewagter Vergleich, haben manche Ausleger gesagt und hielten diesen Vergleich von Paulus für misslungen, missraten. Ich glaube, dass wir uns, so wie bei den Gleichnissen Jesu, auch auf solche Spitzensätze und solche Spitzenvergleiche einlassen sollen, weil sie eben tatsächlich einen Vergleichspunkt haben, so auch bei den Gleichnissen Jesu, den wir so ein bisschen herauskitzeln sollten für uns und überlegen, was bedeutet es. Und ich habe es für mich so gehört, dass Paulus sagen möchte, hört mal zu, der Glaube, wir vertrauen auf deine Barmherzigkeit, nicht auf unsere Gerechtigkeit, so war der Einstieg heute mit dem kurzen Wochenspruch. Das ist eine Seite, wir sind Beschenkte, aber der Glaube hat auch eine aktive Seite. Unser Verständnis vom Glauben wäre unvollständig, unreif und einseitig, wenn wir das nicht auch mitdenken könnten. Christsein ohne Konzentration ist nicht möglich. Glaube ohne Anstrengung wäre ein Märchen. Stille vor Gott gibt es nicht ohne Verzicht. Und die Nachfolge Jesu gibt es nicht ohne Leiden. Und in der Offenbarung heißt es einmal, dieses Wort ist mir dazu eingefallen, wenn du doch nur heiß oder kalt wärest, weil du aber lauwarm bist, will ich dich ausspeien aus meinem Mund. Das ist auch so rausgekitzelt auf den Punkt. Paulus fordert die Korinther auf, euer Glaube soll nicht die Zierleiste eures Lebens sein, sondern euer Leben selbst. Nicht das Sahnehäubchen, sondern das Hauptgericht. Nicht ein Spaziergang voller Spuren im Sand, das auch, aber auch ein extrem anstrengender Wettlauf, zumindest manchmal. Ausgang offen. Aber der Gewinn ist absolut drin. Wir schaffen das. Na endlich, denken einige, eine feurige Blut-, Schweiß- und Tränenrede, das haben wir doch alle nötig. Wir wollen die Dinge mal klarer auf den Punkt bringen. Und ich frage mich, wenn ich das so sage, wer so eine Anfeuerung unter uns denn wirklich braucht. Die langjährige Mitarbeiterin, die 2 bis 3 Mal die Woche für die Gemeinde unterwegs ist. Die Mutter, die mit viel Kreativität und Nervenstärke Familie und Beruf unter einen Hut bringt. Und dann auch noch für eine weitere konkrete Mitarbeit angefragt wird. Der Schüler, der müde und abgekämpft aus der Schule kommt und dann auch noch als Mitarbeiter zur zweiten Konfi-Freizeit mitfahren soll. Ich glaube, diese Gemeinde hier, diese Versöhnungskirchengemeinde, ist wie so ein Intensiv-Trainingscamp. Ich habe manchmal den Eindruck, so ein bisschen so ein Bootcamp mit Leuten, die sich so richtig reinhängen, die in der Gemeinde mitarbeiten bis kurz vor dem Burnout. Hier gibt es reichlich Menschen, die schwer Nein sagen können. Aber ich denke vor allem, weil ihnen die Arbeit Freude macht. Oder gibt es bei uns im Hinterkopf doch immer so einen zweiten Film, der mitläuft, den ich auch kenne, dass wir genau das denken, dieses Wort aus der Offenbarung, Jesus hasst es, wenn wir nur halbe Sachen machen, diesen lauen Wellness-Glauben, der nichts kostet, dass ist nichts für uns. Wie nehmen wir uns selber wahr, wenn wir uns hier in diesem Trainingscamp herausgefordert sehen? Wie nehmen wir uns selber wahr? Sind wir gut trainiert im Glauben oder eher abgeschlafft? Spielt sich das Christsein bei uns noch auf dem Platz ab oder verfolgen wir das Christsein und den Glauben eher vom Sofa aus? All denen unter uns, die den Glauben als etwas Passives empfinden, schreibt Paulus, Glaube bedeutet Aktivität, Anstrengung, Verzicht, hartes Training. Glaube ist der Ernstfall des Lebens. Und was ist mit den Schwachen? Paulus ist doch in der Hinsicht auch in vielerlei Hinsicht schwacher, einer, dem Gott Wege verwehrt. Er lebte ohne Partnerin, wurde häufig ausgebremst, missverstanden, beargwöhnt, misshandelt. Er fühlte sich oft wie der letzte Kehricht, sein Missionseinsatz auf dem Areopag in Athen, nach menschlichem Ermessen eine Nullnummer, inhaftiert, krank, allein. Und doch, ich gebe nicht auf. Ich will das große Ziel vor Augen behalten. Wie war das bei Usain Bolt? Er hat sicher das Zeug zum Superathleten einfach durch seine Statur mit in die Wiege gelegt bekommen, aber er hat sicher auch einiges dafür getan. Er verlässt sich ganz auf seinen Trainer Glenn Mills, so las ich. Von diesem Meister der Analyse lässt sich Usain oft sogar durchs Megafon anbrüllen. Von ihm lässt er sich auch das Ausgehen und Feiern verbieten. Er ist mein Trainer, mein Mentor. So etwas wie ein Vater, sagt Bolt. Wir haben viel Spaß miteinander, außer beim Training. Schade eigentlich, habe ich gedacht. Ich will mir das jetzt nicht zum Vorbild nehmen, aber ich höre das erstmal, dass er da so ein Vaterbild hat, so einen, der ihn da durchzieht, dem er diese Entscheidungen abgibt und sich ganz anvertraut. Und er überlässt diesem autoritären Müll sogar die Entscheidung, ob er überhaupt die 100 Meter läuft, so war zu lesen. Er hat so viele Entscheidungen getroffen, die gut für mich sind, sagt er, ich werde akzeptieren, was immer er entscheidet. Paulus sagt, ich führe einen harten Kampf gegen mich selbst. So übersetzt die Genfer Übersetzung. Ein harter Kampf gegen mich selbst. Paulus fordert die Korinther durch sein eigenes Lebensbeispiel heraus. Er spricht von seinem Recht zu heiraten. Er ist in der Auseinandersetzung mit den Korinthern. Er entscheidet sich allerdings auf die Unterstützung durch eine Partnerschaft zu verzichten, um sich ganz den Aufgaben der Gemeinde zu widmen. Er verzichtet sogar auf festen Lohn der Gemeinden, damit er unabhängig bleibt. Paulus ist schon ein harter Knochen, ein echter Kämpfer. Einer, der es uns vielleicht verleiden kann, das Leben zu genießen und seine schönen Seiten zu entdecken. Das sehe ich tatsächlich immer noch als Gefahr bei den Aufforderungen von Paulus. Für wen passen eigentlich diese Sätze? Für Mitarbeiter, die sowieso schon Tag und Nacht für Gottes Sache unterwegs sind und sich krummlegen? Mitarbeiter, die oft ihre Ehepartner und Kinder alleine zu Hause zurücklassen, um wirklich Wichtiges für die Gemeinde zu tun? Sind das die Ziele, die Gott mir vorgibt? Oder könnte es auch sein, dass es am Ende ein Drehen wäre um ein eigenes frommes Ego? Kennen Sie Günther Mockhuis? Kennt ihn jemand? Ich habe den auch nicht persönlich kennengelernt, aber ich habe in einer Zeitung von ihm gelesen und so ein bisschen verfolgt, was er macht. Als er 21 Jahre alt war, war er der beste Freestyle-Skater. Also das sind die, die mit dem Skateboard unterwegs sind. Und wohnte in Münster, als ich da studierte. In einer Zeitung wurde er interviewt. Seine Antworten fand ich so erstaunlich und so ein bisschen auch amüsant, dass ich sie gerne einmal hier wiedergeben möchte. Ich habe sie damals notiert und mir den Zeitungsausschnitt zur Seite gelegt. Die Fragen lauten so, welches Buch haben Sie zuletzt gelesen? Antwort, ist schon lange her, wo ich ein Buch gelesen habe. Was machen Sie am liebsten in Ihrer Freizeit? Antwort, skaten. Was ist Ihre Lieblingssendung im Fernsehen? Antwort, keine. Was gefällt Ihnen an Münster? Antwort, nichts. Welche drei Gegenstände würden Sie mitnehmen, wenn Sie ein Jahr auf eine einsame Insel müssten? Antwort, Skateboard und alles, was dazugehört. Jetzt kommt, welche drei Menschen haben in ihrem Leben, haben sie am meisten beeindruckt? Antwort, Rodney Mullen, der amerikanische Wunderskater. Welche drei Menschen einer, ne? Soweit dieses Interview. Da kann man sich wirklich fragen, wie kann das sein? Immer nur eine Antwort. Das ist irgendwie gespenstisch, aber auch faszinierend, wenn man sieht, was der kann. Man kann das im YouTube-Video mal nachschauen. Leben ist für ihn Skaten. Alles andere daneben wird unwichtig, denn nur eins zählt. Und dieser Typ, der verkörpert das, der kann begeistern, weil er begeistert ist für dieses Skaten. Günther Mockulus ist immer noch aktiv. 32 Jahre Skateboard fahren, 11-mal Freestyle-Skateboard-Weltmeister. Ich habe gesehen, wer jetzt mit 53 Jahren immer noch auf dem Skateboard steht, ist so ein bisschen merkwürdig, finde ich das, aber er hat auch 8 Skateboard-Bücher geschrieben. Er ist seinem Thema treu geblieben und das will ich ihm abnehmen, das möchte ich von ihm lernen. Man könnte aber auch böse sagen, er hat eigentlich nichts anderes in seinem Leben kennengelernt. Verengung oder Konzentration, Fanatismus oder Faszination, eine Gratwanderung. Ich hoffe, Sie haben das jetzt nicht bösartig gehört von mir, was ich über Günther Mockulus gesagt habe. Ich kenne ihn jetzt nicht persönlich näher, ich will ihn auch nicht schlecht machen. Ich finde es faszinierend, möchte ihn als positives Beispiel hier hinstellen. Aber ich sehe auch, dass so eine besondere Thematik, die man Leben, um die sich alles dreht, das Leben auch verengen kann. Ich fürchte, dass wir diese Gratwanderung zwischen Verengung und Konzentration nicht immer schaffen. Ich kenne Christen, die sind unglaublich, so empfinde ich es jedenfalls, eingeschränkt, weil sie überhaupt keine Zeit mehr finden, mal für ein Buch, für einen Kinofilm, für ein gemeinsames Wochenende mit ihrem Partner, die Wellness für Teufelszeug halten. Aber es kann auch genauso gut sein, dass das gar nicht unser Problem ist, dass wir auf der anderen Seite vom Sofa fallen, dass wir eher an unserer Lähmung und Müdigkeit leiden, dass wir diesen Langstreckenlauf des Glaubens aufgegeben haben oder dabei sind, ihn aufzugeben, weil wir zuckersüchtig sind, nicht nur körperlich, sondern vor allem geistig und immer uns nur den Zucker suchen. Dann wäre es wichtig für mich, dass in mir dieses olympische Feuer des Glaubens wieder entfacht wird, wo ich deutlich vor Augen habe, das ist wirklich, das zählt im Leben. Alleine das, dafür lohnt sich alles. Dass ich weiter ringe und weiter boxe gegen meinen inneren Schweinehund oder genauer, wir hatten es letztens zum Thema Taufe, den inneren, den alten bösen Adam, den ich immer wieder ersäufe in die Taufe, den ich an Christus abgebe und den ich mit ihm gestorben sein lasse und wo ich das in die Vergebung gebe. Gegen die Lethargie, das gestaltlose Leben, die gebetslose Woche, das lieblose und hoffnungslose nebeneinander her. Gegen, ich will es mal so nennen, die Gedankenverfettung. Darum kämpfe ich wie ein Faustkämpfer, der nicht daneben schlägt. Ich treffe mit meinen Schlägen den eigenen Körper, sodass ich ihn ganz in die Gewalt bekomme. Wieder die neue Genfer Übersetzung. Sie drückt das noch drastischer aus, jetzt in der Genfer Übersetzung. Ich führe einen harten Kampf gegen mich selbst, als wäre mein Körper ein Sklave, dem ich meinen Willen aufzwinge. Denn ich möchte nicht anderen predigen und dann als einer dastehen, der sich selbst nicht an das hält, was er sagt. Mein Körper als Sklave. Im Hintergrund steht das griechische Wort tatsächlich doulos, Diener kann man das auch übersetzen. Das ist mir ein bisschen angenehmer und macht vielleicht deutlich, um was es Paulus geht. Tatsächlich den Körper in Dienst zu nehmen, aber ihn nicht, so würde ich denken, auszubeuten, denn das andere Bild von Paulus steht daneben, dass er sagt, der Tempel des Heiligen Geistes ist auch dieser Körper, den wir ehren sollen, nicht gering achten. Aber wir sollen ihn nicht verhätscheln, deswegen ein Diener. Wer dient wem? Ich führe einen harten Kampf gegen mich selbst. Ich brauche dieses treffsichere Training, vielleicht sogar eine besondere Trainingszeit, vielleicht mit Unterstützung von außen. Am 14. Februar beginnt wieder so ein Trainingscamp, so eine Trainingszeit, die Fastenzeit. 7 Wochen ohne. Verzicht auf allzu Liebgewordenes, auf das, was mich vielleicht sogar abhängig macht und mich lähmt. Zielstrebiger werden durch eine feste Gebetszeit am Tag, wäre das nicht angesagt? Vielleicht eine Verabredung unter uns mit unserem Ehepartner oder anderen, zu einer früheren Zu-Bett-Geh-Zeit zu kommen. Die Spielekonsole, das Computerspiel mal eine Zeit lang in den Schrank zu stecken, abzuschließen. Vielleicht auch eine konkrete andere Trainingseinheit einzulegen, vielleicht durch eine Patenschaft mit einem Flüchtling. Ich hoffe, dass Sie das jetzt nicht falsch verstehen, so als Selbstvervollkommnung, sondern als Herausforderung, den Glauben zu leben. Ob wir dafür Verbündete finden, die mit uns diesen Lauf antreten? Berühmt geworden ist ja die Aussprache oder die Ansprache Udo Bölz an seinen damaligen Teamkollegen Jan Ulrich bei der Tour de France. Sie kennen das vielleicht. Er schrie ihn dann zwischendurch immer wieder an: Quäl dich, du Sau! Nicht so ganz die feine Art, aber offenbar wirksam. Ich glaube, dass wir solche Verbündeten brauchen, solche Trainer und nicht diese kleinen Helferchen, die Jan Ulrich wohl auch hatte. Eine geistliche Freundschaft, geistliche Mentoren, Menschen, die mich herausfordern. Vielleicht eine Gemeinschaft, in die ich mich hineinbegebe und sage, dazu will ich jetzt gehören, ein Chor, vielleicht eine konkrete Mitarbeit, die mir hilft, dran zu bleiben, mich weiter zu trainieren im Glauben. Ich brauche als den Verbündeten auf jeden Fall den Heiligen Geist. Und dieser Trainer, so empfinde ich es, braucht in der Regel kein Megafon, mit dem er mich anbrüllt und er flüstert, denke ich eher. Und ich denke, dass die Bootcamps, die wir so vor Augen haben, uns da nicht helfen. Dieser Heilige Geist hilft mir, wenn meine Frau mich daran erinnert, nicht so lange am Schreibtisch zu sitzen. Und ich führe diesen harten Kampf gegen mich selbst, sagt Paulus. Wie gut tut uns das, dass wir diese Herausforderung annehmen können, auch wenn wir nicht immer gewinnen, sondern manchmal unterliegen. Aber wir sind nicht mehr der Spielball meiner und unserer Wünsche und Begierden. Ich kann auch anders. Vielleicht hilft dir das Zauberwort, und damit will ich schließen, Askese. Verzicht, Konzentration, Reduktion der Themen, Geräuschpegel reduzieren, einfacher essen, Zucker weglassen, neue Regeln verabreden, für eine gewisse Zeit ausprobieren, was geht. Die Kirche braucht diese Inspiration von Menschen wie Paulus. Paulus, der Usain Bolt der Urkirche, der schwache, umtriebige, lahmgelegte, aber auf seine Weise schnellste Mann und Missionar des ersten Jahrhunderts. Viele sind seinem Tempo gefolgt. Augustin, Luther, Bonhoeffer, Papst Franziskus und auch hier in der Gemeinde sind einige unterwegs. Ich erinnere mich an Christen, die mich ein Stück mitgezogen haben, die Tempo gemacht haben. Glaubenseiferer, die mich fasziniert haben. Ich finde sie auch hier. Die zum Teil aber auch schon längst angekommen sind, ihren Lauf vollendet haben. Und die jetzt den Siegeskranz tragen, weil sie sich selber vergessen haben, weil sie wussten, wofür sie laufen und für wen. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in diesem Christus Jesus. Amen.